Bienvenue bei A Table, dem Frankreich-Podcast von Tour Exquisite mit Antje Seele. Hier hören, schmecken und erleben Sie Frankreich auf vielfältige Weise mit Menschen, die dem Land verbunden sind. Wetten, Sie kennen seine Stimme und haben sie schon viel öfter gehört, als Ihnen bewusst ist. Mein heutiger Gast ist seit vielen Jahren eine prägende Stimme im NDR-Sport. Viele kennen ihn aus Live-Reportagen und aus der Bundesliga-Konferenz. Und er war mit dem ARD-Team auch bei Olympischen Spielen im Einsatz. Ich habe ihn vor einigen Jahren persönlich kennengelernt und ich kann bestätigen, was ich gelesen habe. Er hat eine seltene Mischung aus Empathie, analytischer Schärfe und angenehmer Zurückhaltung. Willkommen, Alexander Bleik. Alexander, wie schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Das ist jetzt ja eine große Schmeichelei hier gleich zum Einstieg. Danke.
Gerne. Wir treffen uns heute nicht zufällig hier bei A Table. Frankreich verbindet uns auch ganz konkret. Alexander war mit uns in Bordeaux unterwegs als Kunde von Tour Exquisite und er war einer der ersten Gäste an unserer Table d'Hôte, unserer Gästetafel. Heute sprechen wir über die schönen Dinge des Lebens, Sport, Reisen und Wein. Alexander, stell dir vor, 2027 stehen wir an einer Tour de France-Etappe und nehmen live auf. Wo wären wir?
Irgendwo in den Bergen, weil ich das immer am liebsten in den Pyrenäen, weil ich da noch nie gewesen bin. Da wollte ich immer schon mal hin.
Ah, was müssten wir denn tun, damit das wirklich klappt?
Ja, also beide Zeit finden natürlich und ich muss gestehen, wahrscheinlich wäre ich auf dich angewiesen, was den Ort angeht, weil ich mich da wirklich noch nicht auskenne. Aber ja, was müssten wir machen? Ich glaube, wir müssten vor allen Dingen sehr, sehr rechtzeitig eine Unterkunft buchen, weil das bei der Tour de France, den höre ich immer von den Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind, das größte Desaster ist, ist ja ganz klar, da die Tour macht Stationen in relativ kleinen Orten. Und am Ende heißt es dann ein Riesenpross an Journalisten, an Medienvertretern, an Sponsoren dort unterzubringen. Und in der Regel fahren die oft mal 2 Stunden, um dann nach dem Ende der Etappe überhaupt ein Hotel zu bekommen, was sie schon ein Jahr vorher gebucht haben. Also ganz einfach wird es nicht. Vielleicht müssen wir campen.
Okay, also da kommen wir am Ende des Gesprächs nochmal drauf zurück. Aber die Berge finde ich schon sehr spannend. Was macht die Tour de France für dich so besonders? Du hast gesagt, du warst noch nie da, aber du wirst sie ja aus Berichterstattungen und so weiter sicherlich gut kennen.
Ja, ich muss sagen, ich habe ganz, ganz oft und ganz, ganz viel gesehen. Natürlich immer früher, insbesondere in den Zeiten, als deutsche Athleten da auch erfolgreich waren. Also Jan Ullrich so in den 90ern, da musste man das ja einfach auch gucken. Und ich muss sagen, dass mich natürlich das immer fasziniert hat, auch die Umsetzung dann im Fernsehen. Also sprich, nicht nur den Sport abzubilden, sondern auch die Landschaft drumherum. Mit so ein paar kleinen Exkursen, wo sind wir gerade? Und eben auch die Vielfältigkeit von Frankreich da dargeboten zu bekommen. Und der einzige Nachteil ist, so eine Etappe ist immer verdammt lang. Und so während der Zeit, wo normale Menschen natürlich dann auch arbeiten, sich mal da 2 Stunden oder sogar mehr von Fernseher zu setzen, das schaffen, glaube ich, die wenigsten. Und deswegen ist das in der Regel bei mir auch immer nur eine kleine Schlittvisite gewesen.
Ja, das kann ich verstehen. Gehen wir mal zurück. Du sagst im Vorgespräch, du hast Frankreich das erste Mal 1981 bereist, und zwar die Bretagne mit dem Fahrrad. Genau. Woran erinnerst du dich sofort? Gibt es einen Ort, ein Bild, was dir sofort in den Kopf kommt?
Ja, Gegenwind. Gegenwind ist das Prägende, was ich erinnere. Wir sind von Saint-Brieuc gestartet, westwärts, dem Wind entgegen. Und ich muss sagen, die Landschaft war toll. Es war allerdings auch wir waren mit einem Zelt unterwegs, eine größere Gruppe damals mit dem CVJM und hatten einen kleinen VW Bulli, wo wir die Zelte zumindest drin hatten, aber mussten unser Gepäck auf dem Rad transportieren. Und ich bin da mit so einem ganz normalen Herrenrad unterwegs gewesen, mit Dreigangschaltung. Und es ging rauf und runter und gefühlt blies einem permanent ein echt heftiger Wind entgegen, oftmals auch gemixt mit ein paar Regenschauern. Und so, dass wir dann manchmal eigentlich auch immer froh waren, wenn wir dann irgendwann am Campingplatz, wo wir hin wollten, angekommen waren und dann die Zelte aufbauen konnten. Und dann irgendwo vor Ort in eine Creperie gehen, sich ein bisschen aufwärmen, ein Crepe essen. Das sind so, glaube ich, die prägenden Erinnerungen. Plus an der Steilküste so das aufgepeitschte Meer, also von den Klippen da runter zu schauen und das Gefühl zu haben, meine Güte, wenn ich ganz weit gucke, ist da hinten irgendwo Amerika. Das war schon für mich damals mit knapp 20 schon ein prägender Moment.
Ja, und gab es auch was Lustiges oder hattet ihr eine Panne? Auf Radtouren hat man doch eigentlich immer eine Panne.
Ja, ja, eigentlich. Ich zum Glück nicht, aber wir waren da mit einer Gruppe, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren, so 25 oder so, aber ich glaube, wir hatten bestimmt am Ende 10 Pannen und mussten dann da flicken gemeinschaftlich. Ging das ja auch, war dann ja so ganz lustig und so irgendwie wieder so Rollsplit im Reifen oder solche Sachen. Also das gab es auf jeden Fall immer.
Und was war dein erster Eindruck von Frankreich?
Ja,
ganz ehrlich.
Ja, ganz ehrlich. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und zwar fühlte ich mich nicht willkommen. Also wir alle nicht. Ich weiß nicht, ob es an unserer Gruppe lag. Glaube ich nicht, weil die war relativ brav. Wir haben da nicht randaliert auf den Campingplätzen so. Aber ich hatte das Gefühl, dass in Frankreich dann doch noch zu der Zeit viele Ressentiments gegenüber Deutschen spürbar waren. Und vor allen Dingen die Tatsache, wenn man nicht gut Französisch sprach, und ich hatte ein bescheidenes Schulfranzösisch wie die meisten von uns, und man kam irgendwo rein in irgendeinen Laden zum Bäcker und bestellte sich irgendwie ein Croissant und wollte einen Kaffee trinken, und häufig taten die Menschen so, als würden sie ja nicht verstehen. Und ich meine, ein Croissant zu bestellen, habe ich mir schon zugetraut, aber es war nicht so, dass man angelächelt wurde oder ein freundliches Wort bekam. Und da habe ich noch gedacht, meine Güte, da habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Also muss ich mir nicht antun. Und ich bin da ganz, ganz viele Jahre gar nicht in Frankreich mehr gewesen, weil das schon ein prägendes Erlebnis war.
Ja, und das hat sich aber jetzt ja sehr geändert, ja. Wenn du das mit heute vergleichst.
Total.
Was ist gleich geblieben? Was hat sich total geändert?
Also ich finde, das mag auch an, ich sag mal, dem langen freundschaftliches Verhältnis innerhalb der EU liegen, was ja auch Politiker wirklich gepflegt haben, dass sich das wirklich geändert hat und auch eine andere Generation natürlich auch heute in Frankreich das Sagen hat, auf die man auch trifft, die eben den Krieg und die Gräuel, die natürlich die Deutschen in Frankreich angerichtet haben, auch nicht mehr direkt selbst persönlich erlebt haben und deswegen auch entspannter umgehen. Und natürlich auch die Tatsache, dass sich auch Frankreich öffnen musste. Und auch die Tatsache, dass man sich nur fast auch mit Englisch verständigen kann, nicht mehr völlig absurd erscheint aus Sicht der Französin, sondern so irgendwie dazugehört. Sodass ich jetzt bei meinen letzten Reisen immer das Gefühl hatte, hey, das war toll, die Menschen sind freundlich, man versucht irgendwie in die Kommunikation zu kommen und sie helfen, wenn man eine Frage hat und sich nicht ganz sicher ist mit dem Weg oder so, weil ich doch viel mit dem Rad unterwegs bin. Und das hat mir, also die letzten Reisen, die waren irgendwie ganz los immer.
Was schätzt du heute an Frankreich am meisten?
Ja, ich glaube, es ist so eine Mischung aus der grandiosen Landschaft, dem tollen Essen, guten Wein und einer gewissen Laissez-faire-Atmosphäre, die ich da irgendwie immer wieder spüre, dass es einfach doch ein bisschen entspannter zugeht, als ich es manchmal in Deutschland erlebe. Also wenn man mal die Essenszeiten außer Acht lässt, weil wenn man dann irgendwie um 14.20 Uhr irgendwo in einem kleineren Dorf ankommt mit dem Rad und möchte doch irgendwie noch eine Kleinigkeit essen, weil man sich verspätet hat und es darauf verwiesen wird, dass es dann erst zum Abend wieder was gibt. Das mag in Deutschland ein bisschen entspannter sein, aber das sind ja Kleinigkeiten. Das gehört einfach dazu. Muss man sich darauf einstellen, wenn man nach Frankreich fährt, dass es ein paar Regeln gibt, an die man sich besser hält, wenn man nicht enttäuscht werden möchte. Aber ansonsten sind es, glaube ich, diese drei Dinge. Also Essen, Landschaft und diese gesamte, ja, das ist der nette Umgang miteinander.
Und wie oft, meinst du, warst du jetzt ungefähr schon in Frankreich?
Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber über 20 Mal auf jeden Fall.
Ja, und eher privat oder eher beruflich?
So 50-50. Also ich war beruflich oft in Frankreich, also diverse Fußball-Länderspiele, zweimal Olympische Spiele, 92 in Albertville, die Winterspiele, dann vor vergangenes Jahr, 24 in Paris, diese grandiosen Sommerspiele, eine Schwimmweltmeisterschaft, eine Leichtathletik-Weltmeisterschaft, Fußball-WM 98, das war für mich auch prägend. Da bin ich das erste Mal so richtig im Land ganz viel unterwegs gewesen. Also gefühlt jeden zweiten Tag ein Spiel, ein Reisetag, ein Spiel. Und da habe ich Frankreich das erste Mal außerhalb von, ich sag mal, Paris und den Wintersportorten und mal an der Côte d'Azur dann auch so richtig kennengelernt. Also egal ob Toulouse oder Nantes oder Montpellier oder Lille oder Lens im Nordosten, da wäre ich sonst vielleicht gar nicht hingefahren. Das war schon extrem spannend. Und dann war ich nochmal bei der Europameisterschaft da, 2016, auch nochmal Fußball. und auch da noch wieder noch ein paar Städte dazu bekommen, sozusagen auf die persönliche Landkarte. Das war cool.
Du hast ja schon die perfekte Überleitung geliefert. Du hast ja den Traumjob von vielen, also Fußballreporter, Sportreporter. Ich kenne so viele, die davon träumen, vor allem die Kinder natürlich. War dir schon früh klar, dass du Sportjournalist werden willst? Oder war das Zufall?
Nein, Zufall war das nicht. Das war ein großer Traum und es war auch ein Plan, den ich dann auch ausgeheckt habe. Also ich habe als Kind wirklich jeden Samstag mit feuchten Händen vor Aufregung vom Radio gesessen, als ich noch nicht ins Stadion durfte, weil das aus Sicht meiner Eltern zu gefährlich war. Und habe darauf gewartet, dass die Bundesliga-Konferenz bei NDR2 losgeht oder die Bundesliga-Sendung um 3:30. Und habe immer gedacht, das möchtest du auch mal machen. Es war ja eine Zeit, das war in den 70ern, wo es natürlich keinen Live-Fußball gab wie heute, dass man bei Sky oder The Zone sich das alles angucken kann. Nee, wenn man es sehen wollte, musste man ein Stadion. In der Sportschau hinterher gab es 3 Spiele von 7, die am Samstag ausgetragen wurden. Also man wusste auch vorher ja gar nicht, ist das Spiel des eigenen Vereins mit dabei. Also man musste, um es zu sehen, ins Stadion. Und wenn man nicht ins Stadion ging, musste man hören, wenn man dabei sein wollte. Und das war faszinierend für mich. Also da habe ich immer gesagt, das möchte ich auch mal machen. Und ich bin dann nach dem Abitur Klinkenputzen gegangen. Ich habe die so lange genervt, auch beim NDR, und gesagt, so, was muss ich tun? Ich möchte das mal ausprobieren. Ich will versuchen. Und habe dann die Chance bekommen, einen Beitrag zur Probe zu machen. Und daraus ist eine jetzt ja über 44-jährige Partnerschaft geworden zwischen mir und dem NDR.
Toll. Was war deine erste Reportage?
8. Januar 1982. Dritte Liga hieß damals Oberliga, SC Concordia Hamburg gegen Lüneburger SK.
Und hat da alles geklappt oder ist irgendwas schiefgegangen?
Nein, das war skurril, weil also der damalige Chef da in der Sportredaktion vom damaligen Hamburger Lokalsender, also heute heißt es 90,3, damals hieß es NDR Hamburg Welle, wo eben Regionalsport auch gemacht wurde. Eine Sonntagabendsendung gab es dort, wo die Beiträge von Volleyball, Handball, Fußball und so liefen. Der hatte mich hingeschickt und gesagt, ja, guck dir das mal an und dann kommst du ins Studio und dann machst mal was zur Probe, schreibst das mal, nimmst das mal auf. Und ja, ich war da. Ich habe mich normal eine Karte gekauft, also eine Studentenkarte. Es war schweinekalt. Ich weiß noch, meine ersten Worte im Beitrag waren, bei bitterer Kälte und auf schneegedeckten Boden trennten sich der SC Concordia und der Lüneburger SK 1:1 oder so ähnlich. Ich habe wirklich gefroren und mit Moonboots da gestanden im Schnee. Und bin dann mit der U-Bahn, erst mit dem Bus nach Wandsbek und dann mit der U-Bahn in den NDR am Roten Baum gefahren und habe in der U-Bahn sozusagen in so einem kleinen DIN A5-Heft irgendwie meinen Text geschrieben. Und den habe ich dann aufnehmen dürfen mit einem erfahrenen Kollegen. Und als ich dann ging, sagte der Chef, der sich das auch angehört hatte, ja, und jetzt schön heute Abend auch die Sendung hören. Und ja, da hörte ich die Sendung und plötzlich war ich völlig überrascht, dass mein Beitrag lief. Und da war irgendwas ausgefallen und da haben sie gesagt, okay, dann senden wir den, der eigentlich nur zur Probe gedacht war. Und das war mein Entree.
Super. So, das war ja Fußball, aber du warst ja nicht nur im Fußball unterwegs, sondern auch noch in anderen Sportarten. Was kam dazu und wie kam es dazu?
Also, neben dem Fußball waren Schwimmen und Eisschnelllaufen so meine beiden Sportarten, die ich in der ARD viele, viele Jahre als Kommentator begleitet habe. Beim Schwimmen war es auch wirklich kurios, weil es war 2 Jahre später, glaube ich, nach dem gerade geschilderten ersten Fußballbeitrag, dass mir mein Chef sagte, ich habe nebenbei studiert, habe mir also sozusagen mit diesen Beiträgen mein Studium finanziert. Und irgendwann sagte er zu mir, Bleib, du faule Sau, deine Fußballbeiträge hören sich immer gleich an, du musst mal wieder arbeiten lernen. Ich habe natürlich auch gedacht, schnell, schnell, zack, 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 zack. Ich hatte ja nicht so viel Zeit. Geh mal zu den Hamburger Schwimmmeisterschaften. Und ich habe gedacht, was für eine Scheiße. Entschuldigung für den Ausdruck. Aber was soll ich denn da? Dann bin ich dahin in die Alster Schwimmhalle in Hamburg. Also für die, die uns außerhalb Hamburgs hören, das ist so die größte Schwimmhalle. Damals sehr, sehr schick, heute jetzt gerade groß renoviert. Die einzige wettkampftaugliche große Schwimmhalle. Und ich bin dahin, habe mich mit dem Hamburger Trainer da angesprochen und gesagt, dem Landestrainer, ja, hier einen Beitrag machen und was ist denn so? Und dann sagte der so, ja, ich merke so richtig Interesse, Haben sie nicht, ne? Also seien Sie ganz ehrlich, also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal, was Sie für Ihren Beitrag brauchen, da schnell ein kurzes Interview, worauf es drauf ankommt. Und ja, oder Sie haben hier wirklich Interesse, denn hier passiert was. Gucken Sie mal da drüben, der da mit der roten Badekappe, der wird nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen dabei sein. Der ist erst 18, aber der wird dabei sein. Und die da drüben mit der schwarzen Badekappe, die auch. Ja, gut, der Hamburger Schwimmer, bei Olympia gab es ja eigentlich nie. Dann habe ich gesagt, nee, finde ich schon spannend. Sagt er, ja, dann kommen wir Dienstag mal wieder zum Training und dann gucken Sie beim Training mal zu und dann reden wir mal ganz in Ruhe. Ja, und dann hat er meine Neugier geweckt. Ich habe meinen Beitrag gemacht und dann habe ich mich da richtig eingearbeitet und mit seiner Hilfe auch, meine fachlichen Defizite aufgearbeitet. Und ja, dann war ich erst Radioreporter für die ARD und dann ab 1991 habe ich es halt im Fernsehen kommentiert. Bis, ich glaube, 2017 habe ich aufgehört. Also das waren erst 30 Jahre und habe halt die ganze Zeit Franziska von Almsig begleitet und Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Das war ganz spannend.
Und wenn du so live berichtest, worauf achtest du in den Minuten vor dem Sendestart? Was ist es? Was können die Hörer nicht sehen?
Ja, ich glaube, diese Konzentrationsphase und vor allen Dingen ganz viel aufzunehmen, zu sehen, zu gucken, Trainer zu beobachten, Athleten zu beobachten, Bewegungsabläufe beim Fußball beispielsweise, wenn die sich warm machen. Wer trifft gerade besonders gut? Wer schießt jeden Ball vorbei? Ist da eine Unsicherheit zu spüren? Und diese Dinge einfließen zu lassen. Also das, was ich persönlich spüre, dann im Radio den Menschen auch zu vermitteln oder eben im Fernsehen dann mit Blick auf Analyse da dann besonderen Blick drauf zu haben und das mehr zu liefern, was jetzt nicht nur das reine Ergebnis ist.
Und was war einer der schönsten Momente? Wo dachtest du, das vergesse ich nie? Also, da gab es bestimmt mehrere.
Ja, gab's mehrere. Also natürlich mein erstes Länderspiel für die ARD in Dublin 1989. Aber was ich nie vergessen werde, ist dieses grandiose 7:1 der deutschen Fußballnationalmannschaft im Halbfinale der WM in Brasilien, damals 2014 gegen Brasilien, gegen die Gastgeber dieses. Also ich habe noch nie ein so fantastisches Fußballspiel gesehen wie das. Und da dabei sein zu dürfen. Und ich weiß noch, das stand zur Pause 5:0. Also wir haben ja gedacht, die Brasilianer sind eigentlich das stärkere Team und die deutsche Mannschaft würde ausscheiden. Das war so meine Erwartungshaltung. Aber dieser rauschhafte Fußball dann in dieser ersten Halbzeit und in der Pause habe ich mich aufs Klo durchgekämpft. Es war warm da in Belo Horizonte und ich habe viel Wasser getrunken und ich habe noch nie in meinem Leben so viele Menschen auf der Toilette, dann Männer, weinen gesehen. Also um mich herum gelbgekleidete in Trikots, junge, alte und schluchzend und wirklich am Boden zerstört. Und ich habe mich kaum getraut, da zwischen denen mich aufzuhalten und ich sag mal meine Notdurft zu verrichten und dann wieder zurück. Das hat mich total berührt. Also es war wirklich, diese Menschen waren am Boden zerstört. Das hat sie so mitgenommen, was da mit ihrer Mannschaft passiert ist.
Ja, da kriege ich richtig Gänsehaut, da erinnere ich mich noch dran. Ich habe ja gesagt, ich bin mit Sport groß geworden, aber so richtig, was Fußball bedeutet, habe ich tatsächlich erst mit meinem Sohn gelernt, dass das so emotional aufgeladen ist. Das finde ich irre, ganz spannend. Du warst ja bei großen Events auch in Frankreich, unter anderem rund um Paris. Kannst du mal beschreiben, wie ist die Stimmung in Frankreich bei solchen Anlässen? Ist das anders als in Deutschland?
Ja, ich glaube schon. Also beim Fußball unterscheiden ist es nicht so sehr. Da gibt es auch Fanatismus und ich unterscheide immer zwischen Fanatismus und Begeisterung. Klar gibt es Begeisterung, auch Fanatismus. Und wenn man als, ich sag mal, deutscher Reporter mit der Metro aus der City raus nach Saint-Denis in Paris fährt, um dort im Stade de France ein Länderspiel zu übertragen, dann wird man nicht von allen freundlich angeguckt. Das ist so. Das muss einem auch bewusst sein. Das ist aber wahrscheinlich andersrum auch nicht anders in Deutschland. Gibt es Menschen, die sind total entspannt und fröhlich und sind geschminkt und freuen sich drauf. Aber es gibt auch die, für die das so wichtig ist, dass sie manchmal vielleicht auch Grenzen überschreiten. Das ist so. Aber jenseits des Fußballs habe ich sehr, sehr viel Fachkenntnis und Begeisterung auch für andere Sportarten in Frankreich erlebt. Also beispielsweise beim Schwimmen. Ein extrem fachkundiges Publikum. Ich war mal, weil ich zufällig in Toulouse gewesen bin, bei einem Fecht-Weltcup. Über den Kollegen, der da von uns war, habe ich eine Karte bekommen und habe mir das mal angeschaut. Auch da die Halle voll, wirklich extrem fachkundig, extrem fair auch. Also, das habe ich wirklich als sehr, sehr positiv in Erinnerung. Und das war auch so ein prägendes Element dieser Olympischen Spiele in Paris, warum, glaube ich, jeder Mensch, der dabei gewesen ist, die als so großartig empfunden hat, so herzlich, so schön nach den zugegebenermaßen vorher natürlich von Corona geprägten Spielen, die alles andere als schön waren. Und es war toll, weil alle Sportarten nahezu ausverkauft waren und weil überall wirklich eine richtig, richtig gute Stimmung herrschte.
Ja, ich hatte was, einen kurzen Beitrag gehört, ich glaube, der lief im NDR, da schilderst du diese Eröffnungsfeier, wo du mit deinem Kollegen unter so einer Plane stehst, bei strömendem Regen 4 Stunden lang. Aber sonst glaube ich auch, das war eine ganz tolle Zeit, die hast du gerade sehr schön beschrieben. Hast du eine Szene im Kopf, die das außerhalb dieser Eröffnungsfeier, die das besonders gut beschreibt?
Ja, also wenn ich dran denke, klar, ich habe dann auch wieder dort Schwimmen kommentiert, war da draußen La Défense, also das ist dieses große Geschäftsviertel mit den riesen Hochhäusern so im Nordwesten der Stadt. Und dort war diese wunderbare, riesengroße Arena, La Défense Arena, gehen 15.000 Menschen rein und in die hatten sie das Schwimmbecken gebaut. Und da gab es Léon Marchand, einen Schwimmer, den, glaube ich, vorher nur wenige kannten, nur Experten kannten. Und Léon Marchand hatte am Jahr vorher schon wirklich gute Ergebnisse als ganz, ganz junger Kerl erzielt und der explodierte förmlich und holte 4-mal Gold und hatte also wirklich diesen ein heilendes Schwimmen dort ausgelöst. Und in der U-Bahn überall waren Menschen, die hatten sich Leon auf die Wangen geschrieben und auch nicht nur in der Schwimmhalle, auch sonst im Stadtbild. Also Léon Marchand war der Held irgendwo und wie die Franzosen ihn geliebt, gefeiert und wirklich ihn an diesen Wettkämpfen dranhingen, das war toll zu sehen.
Ist das ein Unterschied zwischen deutscher und französischer Sportbegeisterung?
Ich glaube, dass das nationale Element bei so Olympischen Spielen in Frankreich doch noch eine größere Rolle spielt. Ich glaube, wenn ich mir Olympische Spiele in Deutschland vorstelle, 72, bei den letzten war ich noch zu jung, da habe ich das nicht so mitbekommen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Schwimmen, dass vor 30 Jahren Menschen mit Franzi auf der Wange irgendwie in der U-Bahn gefahren wären oder so. Also ist schwer für mich vorstellbar. Es ist dann immer, das ist unser Held. Klar, bei Jan Ullrich war es damals auch so, die Ullrich-Begeisterung oder die Michael-Schumacher-Begeisterung in Deutschland, wo Leute auch mit Schuhjacken oder so in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Schon, aber ich glaube, das ist doch in der Regel in Deutschland eher an wenigen Stars festgemacht wird und dann eben an den Mannschaftssportarten.
Hat das für Frankreich für dich einen Klang? Also ist das irgendwie im Stadion oder in der Kneipe? Klingt das anders, diese Begeisterung für den Sport?
Ja, und dann aber irgendwo wieder weniger doll als in Deutschland. Also auch da kann ich nur das sagen, was ich selbst erlebt habe. Beim Fußball beispielsweise, wenn ich mir Stimmung im Bundesliga-Stadion angucke und das mit der ersten französischen Liga vergleiche, dann ist es, abgesehen von Marseille, wo die Stimmung immer sensationell ist im Velodrom, ist es doch schon so, dass ich in Deutschland da mehr im Stadion erlebe. Beim Radsport bei der Tour ist es natürlich anders. Da spürt man diese große Begeisterung. Ich bin beim Rugby in Bordeaux mal gewesen, erste Liga, und war erstaunt. Das war auch toll, eine tolle, ganz familiäre, freundliche Atmosphäre. Aber so das, was ich hier von uns so kenne, wie irgendwie beim Handball, beim Fußball, wie dort angefeuert wird, wie dort Choreos stattfinden, das habe ich in Frankreich so nicht erlebt. Ich habe eher das Gefühl, da geht man hin, da will man sich unterhalten lassen, da isst man vorher nett, da trinkt man in der Pause ein Bier oder auch mal ein Glas Wein und hinterher tönt man noch ein bisschen drüber und verschwindet dann wieder oder geht dann essen, je nachdem, zu welcher Uhrzeit das stattfindet. Und aber so dieses wirkliche, die Mannschaft nach vorne peitschen, das habe ich in Frankreich weniger erlebt als in Deutschland.
Und hast du einen französischen Lieblingssportler oder ein Team?
Nee, habe ich nicht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich glaube, das hängt mit meinem Beruf zusammen, dass man doch irgendwo aufgrund der logischen Distanz, die man haben muss, um da fair berichten zu können, dass man sich irgendwo so dieses Fan-Sein abgewöhnt. Also ich kriege immer Stress mit meinen Kindern. Also ich habe 3. Mein Sohn war mal glühender HSV-Fan. Der hat dann irgendwann damit gebrochen, weil er diese ganzen, ich sag mal, Enttäuschung nicht mehr ertragen konnte. Der interessiert sich überhaupt nicht mehr dafür. Ganz spannend. Meine beiden Töchter, vor allem die Große, ist glühende HSV-Fan. Die ist auch in der vergangenen Saison zu Auswärtsfahrten gefahren, mit im komplett im Fanblock immer. War auf dem Rathausmarkt, als der Aufstieg feststand, mit ihrer Kleinschwester dann auch zusammen. Und wenn ich dann sage, ja Gott, heute ist Derby und mir ist auch egal, ob jetzt St. Pauli oder der HSV gewinnt. Ich habe da für beide was übrig, dann werde ich mit Verachtung gestraft. Also das geht überhaupt nicht. Und dass man sich sozusagen davon so entfernt hat, weil ich natürlich als Jugendlicher auch glühender Fan gewesen bin.
Wir kennen uns ja beide über einen gemeinsamen Weinhändler in Hamburg, über Thorsten Tesch von Guter Wein. Und wir haben noch mal ein bisschen länger gesprochen jetzt bei der Table d'Hôte, bei unserer ersten Gästetafel in Hamburg im Plat du Jour. Was war zuerst da, Frankreich oder der Wein?
Mir erst Frankreich, weil als ich die ersten Male in Frankreich war, habe ich noch gar keinen Wein getrunken. Das ist erst später gekommen. Also in meinen 20ern war ich als Fußballspieler, ich war Biertrinker. Und ich bin dann durch einen Freund zum Wein gekommen, aber eher zum italienischen Wein. Und habe auch meine ersten Reisen mit Blick auf Wein nach Italien gemacht, in Toskana beispielsweise. Das war so das Erste, wo ich so einen Bezug bekam und die Kombination Wein und Essen und was für unterschiedliche Weine es gibt und welche Dimensionen sich da öffnen. Und irgendwann später ist dann auch Frankreich dazugekommen, auch durch Thorsten Tesch, durch Proben bei ihm. Das ist ja auch eine der wenigen Locations, wo man wirklich auch manchmal Weinproben machen kann mit großartigen Themen. Also vergangenen Jahr, ich weiß gar nicht, wie ich werbe. Ich mache die einfach mal, weil ich das wirklich cool finde.
Gerne.
Haben wir eine Weinprobe gemacht, Bordeaux 2005, also im vergangenen Jahr, 20 Jahre alte Bordeaux gegeneinander, 12 verschiedene gegeneinander verkostet, aus einem großartigen Jahrgang. Und das war ein unfassbares Vergnügen. Und wo kriegt man das? Also wo kannst du irgendwie mal sagen, ich will mal 10 oder 12 verschiedene 20 Jahre alte Bordeaux probieren. Klar kann man die ersteigern oder bei Spezialhändlern erwerben. Also an einem Abend, auch an einem großen Tisch, dann mit 11 anderen, also zu 12 sind wir da in der Regel. Das war schon toll. Und darüber habe ich so meinen Horizont erweitert und wirklich dann großes Interesse auch für französischen Wein, in erster Linie für Bordeaux, ein bisschen Burgund, so entwickelt und dann auch angefangen, ja, ein bisschen zu sammeln, also sprich Subskription zu machen. Vor, weiß ich nicht, 15 Jahren damit angefangen, um dann die Weine sozusagen zu kaufen, bevor sie auf dem Markt sind, sozusagen nach Fassproben, die Kritiker bewertet haben, blind zu kaufen, um sie dann 3 Jahre später oder 2 Jahre später ausgeliefert zu bekommen. Und sich jetzt zu freuen, dass man im Keller dann doch ein paar schöne, gereifte Weine liegen hat.
Absolut nachvollziehbar, finde ich. Also du hast ja gerade schon gesagt, deine französische Favoritenregion für Wein ist Bordeaux. Warum?
Ja, also ich mag die Bordeaux-Cuvées einfach am liebsten. Sie sagen mir zu, weil sie in der Regel auch elegant sind. Also ich trinke auch gerne mal einen Wein von der Rhone. Oftmals, gerade wenn da Syrah mit drin ist, dann ist es mir oft zu wuchtig, zu marmeladig. Das ist nicht so mein Stil. Also schmeckt mir einfach nicht so gut, obwohl das tolle Weine sind. Schapfenläuft du Papp oder so. Großartige Geschichten, die es da gibt. Aber wenn ich wählen dürfte, würde ich eher einen guten Bordeaux als einen guten Chateauneuf trinken. Schmeckt mir besser. Und beim Burgund, ja, ich trinke gerne Pinot Noir. Mag ich wirklich gerne. Aber die Preisvorstellungen im Burgund, die sprengen einfach meine Möglichkeiten so exorbitant, dass ich, wenn ich Pinot Noir trinke, auf andere Regionen ausweiche. Also deutsche Spätburgunder oder ich habe jetzt gerade kürzlich, war gerade jetzt in Südtirol und habe großartige Südtiroler Pinot Noirs getrunken. Wirklich toll, wirklich ganz, ganz tolle Weine. Sie mögen im allerletzten Quäntchen da nicht die Qualität der burgundischen haben, aber sie kosten einfach nur einen Bruchteil und man hat großes Vergnügen. Aber wir haben jetzt nicht nur über Rotwein gesprochen, ne? Bei Weißwein sieht es dann wieder anders aus. Also ich glaube, das Schönste, was es für mich gibt, ist ein toller Riesling, sehr guter deutscher Riesling oder ein Sancerre von der Loire. Also ich muss sagen, die Sauvignon Blancs von der Loire finde ich fantastisch und ich finde, sie passen so wahnsinnig gut zu so vielen Gerichten. Egal, ob es Fisch ist, ob es auch weißes Fleisch ist und Gemüse. Und ich muss sagen, also Sauvignon Blanc von der Loire und Sancerre oder so, Puy-Fumé, das ist schon wirklich fantastisch. Oder natürlich aber auch ein Chablis. Also Chardonnay dort, also nicht auch, auch durch, nee, durch ein Europapokalspiel damals in Auxerre dazu gekommen, das mal zu probieren und dachte, oh, das ist ja noch was ganz anderes, als ich so als Chardonnay so kannte. Also wirklich toll. Also Chablis ist auch wirklich großartig, finde ich.
Ich habe tatsächlich, ich bin zum Puy-Fumé gekommen, als ich damals in Burgund wohnte, über meinen Hund, weil der Hund hat einen Rebstock angeknabbert. Das war mir so unglaublich peinlich. Und die Winzerin, bin ich hingegangen, habe mich entschuldigt, weil die da gerade am Rebenschneiden waren. Und das endete dann in deren Weinkeller. War ganz toll. Die haben mich dann eingeladen. Das war wirklich ganz, ganz schöne Erfahrung. So, du warst ja jetzt auch mit Tour Exquisit auf Reisen, natürlich in einer Weinregion. Und zwar warst du in 2025 mit uns in Bordeaux. Warum Bordeaux? Das war nicht das erste Mal, dass du in Bordeaux warst, ne?
Ja, aber es war das erste Mal, dass ich richtig da war. Und es war das erste Mal, dass ich da war, mit dem Ziel, kulinarisch unterwegs zu sein. Davor war ich eigentlich nur bei Sportveranstaltungen dort. Also ich kannte die ganze Aquitaine überhaupt nicht. Es war Neuland für mich. Ich wollte immer mal hin. Andere, die schon im jungen Alter da surfen, in Arcachon oder so gewesen sind, das hatte ich irgendwie nie gemacht, war nicht auf meiner Agenda. Und von daher, ich kannte nur die Stadt von Fußball-Länderspielen. Und so, also habe ich gedacht, so, ich möchte jetzt endlich mal die Region sehen und die Weinberge, sind ja eigentlich gar keine Weinberge, die Weinflächen sehen, auf denen sozusagen das wächst, was ich im Keller habe und was ich gerne trinke. Und ja, das war sozusagen der Anlass, dort mal hin mit meiner Partnerin zusammen und sich das mal näher anzuschauen.
Und was hat dich an der Stadt überrascht?
Ich fand sie toll. Also ich hatte vorher einiges gelesen. Ich war ja 98 zuletzt da gewesen, also über 20 Jahre war das her. Die Stadt hatte sich so kolossal verändert. Ich hatte sie als wenig attraktiv in Erinnerung damals, insbesondere an der Gironde, also am Flussufer. Damals, also wie das ist, du fährst dorthin, bist eigentlich ja nur eine Nacht dann dort, kommst an, hast einen Abend frei, gehst dann aber doch ins Stadion zur Pressekonferenz und dann gehst du irgendwo was essen und nächsten Tag hast du das Spiel. Also nicht viele Möglichkeiten, diese Stadt wirklich kennenzulernen. Aber so, ja, ich bin damals dann einmal durch die Innenstadt gebummelt und fand das so ganz schön mit den alten Häusern, aber auch sehr schmuddelig. Und also nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss noch mal wieder nach Bordeaux. Und das hatte sich total geändert. Also die Stadt ist ja komplett umgekrempelt. Ja. Das hat mich so an Barcelona erinnert. Das alte Barcelona, was auch ja eigentlich eine fürchterliche Hafenstadt war, was sich komplett vom Meer abgewandt hatte. Und dann mit den Olympischen Spielen 92 so komplett umgebaut wurde und die Nähe zum Meer für sich entdeckt hat und sich geöffnet hat und dort eine ganz, ganz andere Qualität als Destination auch entwickelt hat dadurch. Und diese Erinnerung hatte ich dann, als ich in Bordeaux war, dachte ich, das ist ja großartig. Also, was die alles gemacht haben am Ufer der Gironde, da längs zu flanieren. Wir haben uns dann auch Räder geliehen und sind da die ganze, ja, also wirklich Kilometer weit das gefahren. Und auch in der Innenstadt mit wunderschönen Bistros. Und wirklich, wir haben eine großartige Zeit gehabt. Und auch dieses fantastische Weinmuseum, was es dort jetzt auch gibt. Also es waren vier großartige Tage in Bordeaux. Und es waren bestimmt nicht die letzten, weil wir gesagt haben, es hat uns so gut gefallen. Und wir haben so viel noch nicht gesehen. Also wir müssen auch bitte wieder hin zum Beispiel.
Genau, ihr wart danach ja im Médoc.
Genau. Ja.
Und war da bei, bei Pichon Longueville und...
Genau, Pichon Longueville waren wir bei Gruau-Larousse, also ja. Zwei Deuxième Cru Weingüter, also zwei wirklich hervorragende, tolle Weingüter, die mal kennenzulernen wirklich toll war, weil das dann auch zu zweit sehr individuell war, sozusagen mit einem Guide jeweils, also einer bei beiden Gütern einer Jungfrau, die extrem zugewandt war, auch sehr gut Englisch sprach, sodass uns das auch erleichtert hat, die Fragen zu stellen, weil auf Französisch hätte ich es nicht gekonnt. Also dieses Fachvokabular habe ich überhaupt nicht. Und das war fantastisch. Dann waren wir noch bei Chasseclin. Das ist ein Weingut, also ein Cru Bourgeois, der jetzt kein Weltniveau hat, aber den ich schon seit über 30 Jahren trinke. Mit dem ich so angefangen habe in Bordeaux und dann eine ganz große, lange Beziehung zu habe, weil das ein Weingut war, was der Freund, der mich dazu gebracht hat, irgendwie schon sehr lange kannte. Und ich habe, weiß ich nicht, über 15, 20 Jahrgänge von Chasseclin getrunken im Keller gehabt und so und wollte einfach mal sehen, wo die Weine wachsen. Das war auch wirklich wunderbar. Und dann haben wir auf eigene Faust, weil das alles so nett war, noch ein bisschen was gemacht und haben sozusagen diese Tour genutzt, waren auch bei Léoville Baton, haben da mal reingeschaut und so. Und also es war großartig.
Schön. Nimm uns doch mal mit für die Hörer, die doch keine so große Erfahrung haben mit Weinproben. Wie läuft das ab? Erzähl doch mal von einer Probe so ein bisschen, worauf hast du geachtet, was war überraschend?
Ja, also das Spannendste waren für mich gar nicht unbedingt die Weinproben, weil die, mit einer Ausnahme erzähle ich gleich, in der Regel ja doch die aktuellen Jahrgänge dann auch zur Verkostung angeboten haben. Und wer sich so ein bisschen mit Bordeaux auskennt, weiß, da muss man schon ein sehr großer Experte sein, um dann das Potenzial zu schmecken für Menschen auch wie mich, die Wein gerne genießen. Sind die dann einfach noch zu jung, zu grün, zu tanninhaltig und machen noch nicht das Vergnügen. Und deswegen hat mich viel mehr interessiert, die Wein, also ich sag mal, die Rebstöcke zu sehen, wo wächst der Wein, ein bisschen was zu erfahren, wodurch unterscheidet sich das Weinmachen dieses Weinguts von anderen, also wie gehen die damit um, im Keller gewesen zu sein, auch teilweise im Raritätenkeller, fand ich fantastisch, wenn man guckt und dort die Weine liegt von 1852 neben denen von 1849 und so. Und also das hat eine unfassbare Aura. Und bei Gruau La Rose beispielsweise, da haben sie es eben so gemacht, im Gegensatz zu Pichon Longueville. Also da gab es die drei aktuellen Jahrgänge. Es war dann der 2019er, das war schon okay. Aber es war noch nicht das Vergnügen bei Gruau La Rose beispielsweise. Wurde dann auch, um es vergleichen zu können, nach dem Motto, wo geht die Reise hin, haben wir den 2012er getrunken und den dann noch im Pairing mit einer dunklen Schokolade. Und es war toll. Und ich habe gedacht, oh, 2012, eher einer der schwächeren Jahrgänge der letzten 20 Jahre. Was ist das denn? Und denkst du, oh nee, der ist ja... Ist ja toll, das ist ja jetzt genau richtig. Und wir haben dann auch gleich eine Kiste geordert, als wir wieder in Hamburg waren und hatten jetzt Weihnachten zur ganzen wunderbaren 212er Gruau La Rose und war ein toller Begleiter.
Und dann wart ihr noch im Sauternes und ich glaube, ihr hattet auch drei verschiedene Unterkünfte. Ne? Kannst du noch ein bisschen was zu den Unterkünften erzählen?
Ja, wir waren also zunächst in Bordeaux, wir sind da mit dem Flieger hin und hatten dann ein, ja, ich sag mal, Landhaus auf der anderen Seite der Gironde, sage ich jetzt mal, also sozusagen auf der Ostseite. Und da habe ich erst gedacht, oha, die Gegend, das war ja ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber als das Tor dann aufging, öffnete sich ein fantastischer, wunderschöner, pittoresker Garten und so ein Landhaus aus dem, ich glaube, 18. Jahrhundert oder frühen 19. Jedenfalls ganz, mit ganz viel Liebe hergerichtet und mit einem sehr, sehr schönen, großen, hellen Zimmer. Das war toll und von dort konnte man dann noch wunderbar mit der Straßenbahn in die City rüberfahren, war gar nicht so weit und auch ganz, ganz charmante Gastgeber mit Tipps für auch Restaurants und so. Das war ganz prima. Dann waren wir, wie gesagt, im Médoc. Also nördlich von Bordeaux, Médoc, für die nicht so ganz da drin sind, ist sozusagen das linke Ufer, wo eher die Cabernet Sauvignon-Weine sind, also im Gegensatz zu Saint-Emilion, wo eher Merlot die prägende Rebe ist. Und dort haben wir auch auf einem Chateau gewohnt. Und dann, das hat mich am meisten überrascht, weil ich vorher Sauternes, Süßweine war so gar nicht meins vorher, kannte ich mich auch nicht mit aus und ich wollte eigentlich auch gar nicht hin. Und muss ich sagen, hast du mich ja mehr oder weniger genötigt und gesagt, das müsst ihr machen. Und wir waren echt froh, weil das war von der Unterkunft auch wirklich das Highlight. Ein wunderbares Landgut, so U-förmig gebaut mit einem großen Kaminzimmer, wo abends dann das Feuer brannte und einen großen Tisch, an dem man mitsitzen konnte. Und das war wirklich ein Highlight, weil das war mit so wunderbaren großen Bildbänden, die dort auslagen. Also so, wie man sich das aus den tollen Interieurzeitschriften so manchmal so sieht, diese Landhäuser, denken, oh, so möchtest du auch mal wohnen, so war es da und so durfte man wohnen. Das war schön, war wirklich sehr, sehr schön.
Ja, ich bin da gewesen auf einer Weinreise mit besagtem Weinhändler Thorsten Tesch. Und daher kannte ich das und wusste irgendwie auch, dass dieses Chateau Giraud, dieses Hotel, wir haben da wirklich irgendwie Weine verkostet und auch mit Essen dazu, Süßwein zum Essen, ganz ungewöhnlich, fand ich wirklich spannend.
Ja.
Das freut mich, dass es da euch so gut gefallen hat. So, dann seid ihr ja noch weitergefahren. Wir steigen nochmal aufs Fahrrad Richtung Biarritz. Wie lang war die Tour?
Und eine Woche. Genau, also wir machen das eigentlich immer, weil wir sagen, wir können nicht nur schlemmen und Weine trinken, wir wollen uns auch bewegen und wir haben das vor ein paar Jahren so für uns entdeckt, also gesagt, meine Partnerin und ich, und gesagt, so, wir machen eigentlich jedes Jahr in der Art so eine Woche und das ist dann immer so zwischen, weiß ich nicht, wie es so gerade passt, 300 und 400 Kilometern. Und in entsprechenden Etappen von 50 bis maximal 70 Kilometern und so, dass man wirklich morgens früh startet und dann mittags wieder am Zielort ist, sich da ein bisschen was angucken kann. Und wir haben einfach festgestellt, dass es eine so fantastische Art zu reisen ist, weil man einfach schneller vorankommt als zu Fuß. Und trotzdem ganz, ganz viel sieht und vor allem riecht. Also wenn man mit dem Rad diese an der Atlantikküste längs fährt und man hat diesen salzigen Geruch in der Nase vom Meer, vom Ozean, der hinter den Dünen daran kracht oder auch durch die Pinienwälder, die praktisch hinter den Dünen liegen, dann ins Landesinnere hinein und alles riecht so würzig nach dem Harz dort. Und das geht ja irgendwie doch verloren, wenn man Auto fährt. Außer man fährt vielleicht Cabrio, aber da fährt man auch so schnell, dass man es gar nicht so riechen kann. Und es muss einer sich immer auf die Straße konzentrieren. Und beim Fahrradfahren ist es so, man radelt dahin. Wir gönnen uns dann immer E-Bikes, damit man auch ein bisschen mehr schafft und auch es nicht zur absoluten Anstrengung wird, sondern man einfach dann auch so mit so einem Schnitt von 25 Stundenkilometern fahren kann, um ein bisschen voranzukommen. Und trotzdem siehst du natürlich, du siehst den Raubvogel irgendwie auf dem Zaun an der Seite, du siehst irgendwelche Rehhühner, die plötzlich auffliegen, wenn du dort durch solche Heidelandschaft radelst. Und all diese Dinge, die würde man beim Auto ja gar nicht registrieren. Und das ist für uns eine tolle Erfahrung gewesen. Und vor allen Dingen diese fantastische Küste. Wir sind erst noch mit dem Rad ein bisschen hoch ins Medoc, weil die Zeit davon hat uns nicht gereicht, sozusagen die zwei Tage, die wir da vorher eingeplant hatten. Und haben dann noch, waren in Magot noch beispielsweise und da in einem schönen Hotel direkt auch an einem Golfplatz gelegen und sind dann so quer rüber gefahren an die Küste und dann über Arcachon und dann die Küste runter bis Biarritz. Und ja, das war großartig. Hat uns sehr gut gefallen.
Das kann ich mir vorstellen. Hast du einen Abschnitt im Kopf, der besonders schön war?
Ja, also ich glaube, also zwei würde ich nennen. Das eine rund um Arcachon und diese grandiose Bucht. Also wir sind von Norden gekommen, die Küste lang gefahren, haben dann dort auch wunderbar Austern gegessen. Wir lieben Austern und direkt sozusagen in so einer Hütte hatten das aus einem sehr, also auch eine Empfehlung aus einem wirklich fantastischen Buch. Wenn man in diese Region reist, kann man es nur empfehlen. Ich nenne es jetzt mal ein Kochbuch und Restaurantführer. Chez Luc heißt es.
Von Alexander Oetker.
Ja. Genau, den hattest du auch in deinem Podcast ja schon zu Gast und so. Also der hat uns dort sehr begleitet und dieses Buch ist einfach wunderbar fotografiert. Und er hatte dort auch eine Austernzüchterin porträtiert und bei der man dort auch irgendwie essen konnte. Und bei der war ausgebucht, aber der Nachbar war auch, also wirklich 30 Meter weiter. Das war fantastisch da. Also auf Stelzen zu sitzen in dieser Bucht und es war gerade Ebbe und so und dann dort Austern zu essen und wirklich schön. Und dann mit der Fähre überzusetzen, rüber nach Arcachon direkt und dort eine Nacht zu verbringen und und dann weiterzufahren, diese Dune du Pilat, diese riesengroße Sanddüne zu erklettern am nächsten Morgen und dann weiterzuradeln. Also das war für mich spektakulär, weil ich es vorher so nicht kannte. Und dann, muss ich sagen, einfach nochmal so 150 Kilometer südlicher in den kleinen Orten. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen rein. Wunderbarer kleiner Ort mit nur so ein paar Bretterbuden und Surfern, hauptsächlich von Surfern geprägt. Und dort hatten wir auch ein kleines, sehr, sehr süßes Hotel. Ja, wir waren die Ältesten, es waren eigentlich nur so Surfer da, aber es war ganz, ganz charmant gemacht. Und ja, weil der Ort so klein war, war dieser Strand so leer und so riesig. Und wir hatten ein schönes Wetter und da sieht man so diese ganze Weite des Atlantik dann da anbranden. Und das war auch ein Highlight auf dem Weg dann nach Biarritz.
Sehr schön. Zurück vom E-Bike kommen wir wieder auf meine Ausgangsidee zur Tour de France.
Ja.
Das hat mich ja jetzt echt angefixt. Ich bin ja großer Strategiefan und ich finde, das ist ein wahnsinns strategisches Rennen. Was wäre für dich der perfekte Rahmen, wenn wir uns so eine Tour de France-Etappe vorstellen? Also ich habe ja schon gehört, wir sind in den Pyrenäen. Wir gehen vielleicht morgens auf den Markt, wenn wir Zeit haben, bevor die Menschenmassen da auflaufen. Und nachmittags zur Etappe und abends wahrscheinlich irgendwo gut essen.
Ja, das wäre genauso meine Wunschvorstellung eines perfekten Tages. Also Stichwort Markt, auf jeden Fall irgendwo, wenn es einen Markt gibt, darüber schlendern, irgendwo in einem kleinen Café, ein Bistro, einen Kaffee trinken und ein bisschen dem Treiben zuschauen und ja, und dann irgendwann zugucken, Zielankunft oder sowas sich anzuschauen oder an der Strecke irgendwo zu sein und wie vorbei rasen zu lassen und am Abend ein schönes Essen. Nicht unbedingt im Sternrestaurant, habe ich auch gerne, mag ich gerne, aber ein oder zweimal im Jahr reicht mir da auch. Ich mag viel lieber die, ich sag mal, wenn man mit einem Guide Michelin unterwegs ist, die,
die Bib Gourmand.
Bib Gourmand, genau. Also die Bib Gourmand ist immer eine Empfehlung. Und da gucken wir immer nach. Also sprich, ursprüngliche Küche, regionale Küche zu bezahlbaren Preisen, aber auf einem guten Niveau, das finde ich fantastisch. Wo man dann auch die Region schmeckt. Also wo ich da nicht jetzt irgendwelchen in Südfrankreich bretonischen Hummer auf irgendwelchen japanischen Algen bekomme, sondern wo ich das bekomme, was sozusagen in der Region auch gegessen wird. Das fände ich fantastisch. Nur leider, Antje, werden wir das zwar theoretisch durchdenken können, aber im Rahmen einer Tour de France-Etappe werden wir weder eine schönen Platz in so einem Lokal finden, noch werden wir irgendwo da viel davon sehen, weil dann einfach diese Orte so überlaufen sind. Ich glaube, es macht Sinn, die Pyrenäen dann entweder vor der Etappe, die dort durchfährt, oder danach sich anzuschauen.
Ja, das schauen wir mal. Also ich weiß, der Etappenplan wird ja immer im Herbst veröffentlicht. Wir gucken dann mal drauf, dann rufe ich dich an und dann überlegen wir mal.
Ja, das klingt doch gut.
Prima. Alexander, ich danke dir für das tolle Gespräch. Schön, dass du da warst.
Gerne, hat Spaß gemacht.
A bientôt.
A bientôt. Gerne wieder an einem großen Tisch.
Das war A Table, der Frankreich-Podcast von Tour Exquisite. Danke, dass Sie heute mit uns unterwegs waren, zwischen Stadionlicht und Atlantikwind, zwischen Bordeaux im Glas und dem Rhythmus einer Radetappe. Und danke an meinen Gast Alexander Bleik für diese ruhige, kluge Art zu erzählen, für die Bilder, die bleiben, Bretagne, Gegenwind, die Weite der Küste, ein Abend am Kamin im Sauternes und die Vorstellung, irgendwann gemeinsam an einer Tour de France Etappe zu stehen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie A Table und teilen Sie sie gern mit Menschen, die Frankreich ebenso lieben wie wir. Mehr Inspiration und handverlesene Reisen finden Sie bei Tour Exquisite. Und wenn Sie Lust bekommen haben, Frankreich auf Ihre persönliche Weise zu erleben, wir gestalten diese Reise sehr gern gemeinsam mit Ihnen. A bientôt und bis zur nächsten Folge.